Predige heute Morgen über Matthäus 25, ab Vers 14. Matthäus 25, ab Vers 14. Kurz vor dem Tod von Jesus erzählt er hier eine Geschichte, die sich sicher leicht auf ihn übertragen lässt. Denn es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seinen Kräften, und er reiste ab. Alsbald ging der hin, der die 5 Talente empfangen hatte, handelte damit und gewann 5 andere. Ebenso gewann der, welcher die 2 Talente empfangen hat, 2 andere. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, machte eine Grube in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, trat herzu, brachte 5 andere Talente herbei und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, ich habe 5 andere Talente gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Auch der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, trat herzu und sagte: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, ich habe 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen, geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Aber auch der, welcher das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und sagte: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mensch bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Geldverleihern bringen sollen, und ich hätte bei meiner Rückkehr das meinige mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht stoßt hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, es geht also um die Frage, wie Geld vermehrt wird. Ganz aktuelles Thema, auch heute. Wir haben 3 Kinder. Als der Jüngste noch so ganz klein war, so 3 Jahre, bekam er schon Taschengeld, 50 Pfennig in der Woche. Gaben wir ihm so einen 50er, den wollte er aber nicht haben. Er wollte 5 Zehner haben. Das war für ihn viel mehr Geld, also schon eine ganz schnelle Geldvermehrung, allerdings nur von der Optik her. Hier in der Geschichte geht es darum, wie Kapital angelegt und vermehrt wird. Der Herr verteilt sein Vermögen, also er gibt nicht nur etwas weg, sondern er gibt alles, was er hat, in die Hände anderer Leute. Das ist ein großes Risiko für ihn. Und gibt dem einen viel, dem nächsten etwas weniger, dem dritten ziemlich wenig, jedem nach seiner Begabung. Das heißt, er will keinen überfordern, indem er ihm zu viel Verantwortung überträgt. Wir kennen ja heute dieses sogenannte Peter-Prinzip: einer wird so lange befördert im Leben, bis er die Stufe seiner Unfähigkeit erreicht, das heißt, bis er so viel Verantwortung hat, dass er sie nicht mehr bewältigen kann. So ist dieser Herr nicht, sondern der stuft das genau ab und gibt jedem so viel, wie er meint, dass er das gut bewältigen kann. Der Erste geht hin, ja, er geht außer Landes und würde dann wiederkommen. Eigentlich ein Bild für Jesus, der außer Landes gehen würde. Jetzt steht er kurz vorm Tod, er ging dann in die Ewigkeit, außer Landes, käme aber wieder zurück. Der Erste treibt Handel, er wagt etwas und setzt die Talente ein, auch der Zweite. Der Dritte ist so ein Sicherheitstyp, der denkt, sicher ist sicher, also es soll mir nichts abhanden kommen, wer weiß, man kann ja auch, wenn man etwas wagt, verlieren, und das möchte ich nicht. Der Herr kommt wieder nach langer Zeit, wie lang das ist, weiß ich nicht, ob das ein paar Jahre sind oder sogar Jahrzehnte, oder bei Jesus könnte man sogar sagen, Jahrtausende. Er kommt wieder und jetzt möchte er sehen, was dabei herausgekommen ist. 2 bringen das, was sie haben, und empfangen Lob und eine doppelte Belohnung. Einmal können sie zum Freudenfest ihres Herrn eingehen und dann bekommen sie mehr Verantwortung. Das heißt, derjenige, der sich bewährt, bekommt mehr Verantwortung. Und der Dritte, der alles bewahren wollte, er hat alles versiebt, er bekommt kein Lob, sondern Tadel. Die ersten Knechte nennt Jesus hier in der Geschichte treu. Das griechische Wort für treu heißt Pistos und das griechische Wort für Glauben heißt Pisthen. Das heißt, in dem Wort treu steckt auch das Wort gläubig drin. Das heißt, ein gläubiger Mensch ist treu. Einfach nur mal eine Aussage. Der Dritte, der zieht die ganze Sache auf die persönliche Ebene. Er hat ein erstaunliches Bild von seinem Herrn, von seinem Chef. Eigentlich könnte man sagen, eine Karikatur. Ich nehme mal an, dass die meisten von uns schon in so einem Juxpark waren, wo es so komische Spiegel gibt, ja so Zerrspiegel, da hat man einen dicken Bauch und ganz kleinen Kopf obendrauf oder ganz lang und dürr. Und angenommen, Sie würden sich vor diesen Spiegel stellen und ich würde dann ein Foto schießen von Ihnen und das mit in die Gemeinde bringen, sagen, schauen Sie, so sieht die Frau so und so aus. Ja, ein Zerrbild. Und es ist interessant, was für ein Zerrbild sich dieser Dritte von seinem Herrn macht. Er sagt, der greift dort zu, wo er gar nichts gesät hat, erntet er eigentlich sehr hart und nicht wirklich nobel und edel. Und entsprechend hat er auch gehandelt, entsprechend seinem Bild. Und das fällt mir auf, wie sich oft unter uns Bilder entwickeln. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Gerade im Bereich der Politik wird es am deutlichsten immer, wo von dem Gegner ein Zerrbild aufgebaut wird, eine Karikatur. So ist er gar nicht. Und dann schießt man diese Karikatur ab und sagt, guck mal, so ist er und deshalb muss man so und so jetzt reagieren. Das geschieht aber auch in menschlichen Beziehungen, die wir haben, geschieht auch in einer Gemeinde, dass sich Menschen innere Bilder entwickeln und sagen, guck mal, der ist so und so und dann reagiert er entsprechend. Alle anderen merken, das ist ein bisschen komisch, nur er selber nicht. Sie kennen ja diesen Scherz von diesem Geisterfahrer, der sagt, alle fahren auf der falschen Seite. So ist das hier ungefähr. Er denkt, die anderen zwei, die sind sicher in ihrer Einstellung ein bisschen merkwürdig. Er macht es richtig. Aber sein Chef sagt nur, du bist träge und faul. Träge, ich denke, die größte Form von Sünde, die größte Form von Sünde ist Trägheit, behaupte ich. Die größte Form von Sünde ist Trägheit. Dass ich zu träge bin, mich in Bewegung bringen zu lassen von Gott, mich einzusetzen an der Stelle, wo er das möchte und vieles mehr. Ja, dieser Letzte wird rausgeworfen und dort draußen wird Zähneknirschen sein. Und das ist erstaunlich. Der Mann ist nicht zerknirscht, er knirscht nur mit den Zähnen. Das ist ein Unterschied. Ob jemand innerlich zerknirscht ist, der reagiert Gott sofort. Oder ob er nur mit den Zähnen knirscht, vor Wut, vor Zorn, vor Verzweiflung und Bitterkeit. Großer Unterschied. Ja, er sagt, hättest du doch wenigstens mein Geld auf die Bank gebracht, dann hätte ich es jetzt mit Zinsen zurückbekommen. Ich beherrsche die Formel für Zinseszinsrechnung nicht mehr. Vielleicht gibt es einige unter uns, die das noch gut können. Zinsen könnte ich schon noch ausrechnen, aber ich weiß, zum Beispiel bei den mageren 2% Zinsen zurzeit würde sich das Kapital in 35 Jahren verdoppeln. Also angenommen, der hätte hier das Geld auf die Bank gebracht und der Chef wäre wirklich so lange weg gewesen, hätte er in 35 Jahren ohne Anstrengung immerhin das Doppelte bekommen können. Ja, die Frage also, was ist das Kapital, wer ist der Chef? Klar, in der Geschichte, Jesus ist der Chef. Und er gibt sein Vermögen seinen Mitarbeitern. Jetzt wäre interessant die Frage, was ist sein Vermögen? Das Wort Talent kennt jeder von uns, das ist aus der Bibel in der Alltagssprache übergegangen. Man sagt, der hat Talent. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Talent ist. Ein Talent ist eine Gewichtsangabe und knapp ein Zentner. Das heißt, damals war ein Talent ein Zentner Geld, entweder Silber oder Gold, also verschieden wertvoll. Und vielleicht haben wir jemand unter uns, der ein Talent ist, in dem Sinn, dass er einen Zentner wiegt. Talente hat jeder natürlich auf andere Ebene. Der Herr verteilt sein Vermögen. Und jetzt wäre interessant, was hat denn Jesus, was er verteilen kann? Und da merken wir schon, mit Talent ist nicht gemeint, dass einer musikalisch ist und der andere sportlich und der dritte gerne rechnet oder kreativ ist, sondern was hat Jesus, was er verteilen kann als Vermögen? Es wäre interessant, ein Gespräch zu führen. Ich denke, er hat einen riesigen Vorrat an Liebe. Gott ist Liebe und wenn er uns sein Talent gibt, dann gibt er uns seine Liebe. Es wäre gut, dieses Talent zu empfangen. Er hat einen riesigen Vorrat an Vergebung, die er empfängt und sucht. Das heißt, Jesus empfängt sie nicht, aber er gibt sie, dass wir vergeben können und vergeben bekommen. Er hat eine große Fülle an Zusagen Gottes in der Bibel. Er hat Zugang zu den Schatzkammern Gottes im Gebet und den Heiligen Geist. Alles Dinge, die er uns gibt oder Entwicklung, Zusagen. Heiliger Geist ist ja kein Ding, so eine Person. Das heißt, Jesus gibt uns ganz viel und dann natürlich noch alle persönlichen Dinge, natürliche Fähigkeiten, der eine handwerkt gerne. Jesus war ja auch im handwerklichen Beruf tätig, ehe er anfing zu predigen. Der andere hat eben eine Beziehungsfähigkeit, dass er gerne Beziehungen aufbaut und vieles mehr. Eine ganz simple Gabe, die jeder hat, jeder und sie immer einsetzen kann, zum Wohl anderer Menschen, ist Zeit. Zeit zu investieren in das Leben anderer Menschen. Braucht man sonst gar keine Gaben zu haben und schon ist man voll im Einsatz. Jesus gibt also als der Chef Gaben in dem Sinne, dass er sein Vermögen verteilt. Er legt es in unsere Hände und wenn wir nichts damit machen, bleibt es brach liegen. Und wenn wir es vermehren, vermehrt es sich. Gottes Ziel ist Vermehrung des Kapitals durch Einsatz, das Kapital, was letztlich Gott hat und uns überträgt. Frage, was setzen wir ein? An Zeit für andere Menschen? An Verständnis oder das Bemühen zum Verstehen? An Gebet? Menschen, für die gebetet wird, denen geht es besser. In einer vergleichbaren Lage mit einem anderen, für den nicht gebetet würde, haben sogar Untersuchungen inzwischen festgestellt, obwohl es eigentlich logisch ist. Gebet als Einsatz. Mitarbeit. Wir hatten letztes Jahr den Richard Straube hier, einen Mann, der vor so 2,5 Jahrzehnten einen Herzinfarkt hatte und dann noch eine Lebenserwartung von einem halben Jahr ihm zugesagt wurde. Er hat dann seine Zeit investiert in das Leben junger, gestrandeter Menschen. Hat das Help Center aufgebaut mit seiner Frau, inzwischen ist das schon 25 Jahre her, er lebt immer noch. Er hat sein Kapital vermehrt, in viele Menschen investiert. Und ich denke, das ist überhaupt die Ebene, auf der wir unser Kapital, das Gott uns gibt, investieren können, es in Menschen zu investieren. Ich meine, das private Kapital wird oft in Immobilien investiert, in Papiere, in was weiß ich nicht alles, in Gegenstände für den Alltag oder die Wohnung oder Fahrzeuge. Das Kapital Gottes wird in Menschen investiert. Ja, wir können Geld einsetzen, Begabung, Gespräche führen, praktische Dinge einsetzen, Beziehungen aufbauen. Es gab eine lange Diskussion um die Jahrhundertwende und auch schon davor, als so die Industriezeitalter aufkam. Es gab ja einen Mann, der schrieb auch ein Buch, eine kleine Schrift, das Kapital, ob Kapital eine soziale Verpflichtung hat oder nicht. Ja, gehört Geld nur mir? Ich habe es ja schließlich erworben. Oder hat es auch eine Verpflichtung anderen gegenüber? Inzwischen geht man eigentlich davon aus, dass Kapital auch eine soziale Verpflichtung hat. Das heißt, ganz normales Kapital. Und ich denke, geistliches Kapital allemal. Ohne Wagnis gibt es keinen Gewinn. Und Glauben hat immer etwas mit Wagen zu tun. Viele von uns sind in irgendeiner Firma tätig oder tätig gewesen. Überlegen Sie einmal, was Ihre Unterschrift dort bewegt an Mitteln, an Entscheidungen, an Dingen, die da sind. Oder wir haben mal eine Schiffswerft besucht, wo einer uns so eine riesen Kurbel, also nicht die Kurbel, sondern ja doch, diese Achse zeigte, an der später die Schraube drauf hing und sagte, er als Mechaniker, wenn er da nur einen Bruchteil eines Millimeters zu viel abhobelt an dieser großen Metallwalze, kann man das ganze Ding wegschmeißen. was für eine Verantwortung ein ganz normaler, einfacher Mitarbeiter hat über riesige Beträge. Das heißt, wir sind es gewöhnt, Wagnisse zu tragen im Rahmen von Firmen, oft auch von vielleicht Familien. Wie ist das bei Gott? Ohne Bewährung gibt es keine Bewahrung. Der Dritte dachte, er könnte alles bewahren, aber er hat sich nicht bewährt. Ohne Bewährung gibt es bei Gott keine Bewahrung von etwas. Es muss eingesetzt werden, sonst geht es den Bach hinunter. Diese Woche rief mich jemand an, er wollte mich finanziell beraten, so eine Anlageberatung. Ich sagte, vielen Dank, brauche ich nicht. Wie ist das eigentlich im geistlichen Bereich? Gibt es da Anlageberater, Leute, die sagen, du könntest deine guten Gaben, die du hast, einsetzen an dieser oder jener Stelle und so mitwirken? Ja, der dritte Typ hat eine falsche Gottesvorstellung, eine falsche Vorstellung von seinem Herrn. Und wenn wir heute Morgen hier unsere Gottesvorstellung austauschen würden, hätten wir ganz, ganz, ganz viele verschiedene Vorstellungen von Gott. Worauf Gott Wert legt, was er großzügig übersieht, wie er reagiert, wie er führt, was er verhindert, wo er eigentlich zuständig sein müsste und eingreifen. Ich denke mal an die Älteren unter uns, zu deren Glauben und Moralvorstellung gehört zum Beispiel, dass man kein Brot wegwirft. Das gehört heute nicht mehr zur öffentlichen Moral. Ich fand es schön, ich unterrichte in der Eichendorff-Schule und da kam früher immer zur Pause, kamen sie schon richtig bestellt, ein paar Raben angeflogen. Das heißt, nach der Pause kamen die dann, die wussten immer schon, jetzt haben wir wieder einen neuen Nachschub für unser zweites Frühstück oder drittes. Also es gibt Ältere, die sagen, kein Brot wegwerfen, aber sie haben überhaupt keine Probleme damit, ihre Zeit zu verschwenden. Es gibt auch einen Tagedieb, falls Sie das Wort kennen, jemand, der Gott jeden Tag seines Lebens stiehlt, indem er es ihm nicht zur Verfügung stellt. Das sieht man gar nicht, nur den einen Punkt sieht man und den anderen gar nicht. Oder denken wir an das Hochwasser jetzt. Ist der Gott zuständig? Hat er versagt? Hat er es bewusst zugelassen? Was ist das für ein Gott? Kann der auch richten oder nur trösten? Kann der mich zurecht stauchen oder mir nur freundlich Bescheid sagen? Gottes Vorstellungen sind ganz verschieden unter uns. Manche hat Angst vor Gott. Er hat noch nicht richtig begriffen, dass Gottes Liebe ihm gilt und vieles mehr. Ja, wer meint, alles zu bewahren, verliert alles. Und das ist natürlich schade. Wir haben einen Bekanntenkreis gehabt, nicht Bekannten, eine Dame, die uns im Haushalt geholfen hat, meinen Eltern früher, die wir als Kinder sehr liebten. Und ihre Familie kannten wir nur schwach. Die tippten regelmäßig im Lotto. Und einmal gab es da ein großes Freudengeschrei, sie hatten nämlich 6 richtige, aber als sie so die Nachrichten hörten, den Zettel dann rauskramten, stellten sie fest, irgendeiner von uns hat ihn an dem Wochenende nicht eingezahlt. Sie haben das regelmäßig gemacht, jedes Wochenende, nur an diesem Mal scheint es nicht. Man kann sich vorstellen, wie die Freude in Verzweiflung und Enttäuschung umschlug. Aber es ist klar, ohne Einsatz gibt es keinen Gewinn, selbst auf dieser Schiene nicht und bei Gott auch. Es gibt viele Leute und sicher auch unter uns hier, die den biblischen Dingen gedanklich zustimmen. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an Gott, den Schöpfer, natürlich glaube ich doch. Und an Jesus, natürlich glaube ich doch. Und er wird wiederkommen. Ja, gut, bei der Jungfrauengeburt könnte man vielleicht noch so sein Fragezeichen machen, aber sonst würde man ja wahrscheinlich allem zustimmen. Sind es gläubige Leute? Leute, die alles bejahen, die alles haben. Aber die Frage, haben sie es auch im Leben? Oder hier vorne haben wir Konfirmanden, das erlebe ich jedes Jahr, dass im Laufe der Konfirmandenzeit Jungs und Mädchen feststellen, was wir da so besprechen. Gut, irgendwo, das scheint zu stimmen. Aber die Frage, kommt es auch ins Leben hinein? Und oft wird es nur gedanklich bejaht. Wenn es ins Leben hineinkommt, dann ist man auch mit 30 Jahren noch gläubig. Wenn nicht, lässt man sich nur gedanklich gläubig vielleicht vorübergehend anregen, ohne es umzusetzen. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einer Dame, es war eine ganz höfliche Dame. Schon ehe ich etwas sagte, sagte sie immer ja. Vor jedem Satz, den ich sagte, ja. Und dann sprach ich, War das Höflichkeit oder eigentlich nur eine banale Form der Unterhaltung? Und mancher, fürchte ich, stimmt geistlichen Dingen ganz schnell zu. Natürlich, Jesus, Gottes Sohn, alles klar. Aber hat er das wirklich angenommen oder hakt er gerade dadurch, dass er ihm zustimmt, es ab in seinem Leben? Ich denke an eine Formulierung eines Schweizers, Hans Bürki, die habe ich schon ab und zu mal gebracht. Der sagt, wer meint, er sei Christ geworden und bleibt in allem in seinem Leben derselbe, der hat sich getäuscht. Wer meint, er sei Christ geworden und bleibt in allem in seinem Leben derselbe, der hat sich getäuscht. Das heißt, dort, wo ich Jesus kennenlerne, verändert sich irgendetwas im Leben, sonst ist es unecht. Ja, nicht gedanklich verändern, sondern im Leben. Zum Beispiel kommt der Friede Gottes ins Herz. Normalerweise wird ein Mensch, der gläubig wird, an Jesus ruhiger. Es entsteht Bereitschaft, Vergebung zu suchen. Das könnte man mal austauschen, wer unter uns schon wie viele Leute um Vergebung gebeten hat. Und Vergebung zu gewähren. Wobei das durchaus ein Kampf sein kann, über Wochen einem anderen zu vergeben, bis man schließlich durch ist und sage, jetzt habe ich es geschafft. Herr, ich vergebe ihn oder ihr, was auch immer. Ja, dort, wo Christus ist, verändert sich etwas im Leben. Er vertraut uns sein Kapital an. Im Jakobusbrief steht Kapitel 2, Vers 17, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, ein Glaube, der nur gedanklich zustimmt, ohne Auswirkungen, war nichts. War nur eine Einstellung. Ich denke, dass auch die Leute, die Jesus kennen und sich für ihn engagieren, manchmal zugeben müssen, dass sie ganz schön arm dastehen im Leben, obwohl sie eigentlich reich sind. Ich gehöre zu den Leuten übrigens auch, dass man vielleicht eigentlich Liebe üben könnte, aber stattdessen Lautstärke übt. Dass man positiv vielleicht auch Grenzen ziehen könnte, aber Härte übt und ähnliche Dinge. Und der andere, der mir gerade gegenüber ist, irgendwie merkt so, oder ich merke es später auch, so mit Christsein hat das im Moment ja relativ wenig zu tun. Irgendwo hast du da nicht von dem Kapital genommen, was dir zur Verfügung steht, sondern hast deine eigenen Möglichkeiten nur genutzt. Gab es die Geschichte eines armen Farmers in Amerika, der so ein paar Schafe hatte und die Weiden wurden immer schlechter. Er überlegte, das Ganze zu verkaufen, bis ein Ölsuchtrupp kam und er sagte, hier bei Ihnen müsste Öl zu finden sein, dürfen wir eine Probebohrung machen. Und sie durften eine Probebohrung machen und siehe da, sie fanden Öl und dieser Mann wurde über Nacht reich. Vorher war er ganz arm, aber jetzt war er reich. Und bei uns ist das manchmal ähnlich, dass wir sozusagen die Schafe unserer letzten geistlichen Strohhalme abweiden lassen und gar nicht wissen, wie reich wir eigentlich sind, in dem, was Jesus uns zur Verfügung stellt. Übrigens, dieser Treueknecht wird eingeladen später in die Herrlichkeit seines Herrn, das Freudenfest. Das heißt, für die, die mit ihm unterwegs im Einsatz sind, kommt das Schönste noch auf sie zu. Der DAX steigt ständig bei uns, das heißt, dieser deutsche Aktienindex, Wertgewinn, Zuwachs. Wie ist das im christlichen Bereich? Gibt es da auch Wertgewinn? Gibt es Zuwachs, gibt es Vermehrung, Verdoppelung? Ich denke, manchmal können wir das sehen, wie Gott Zugewinn schenkt und manchmal sehen wir gar nichts. Ich sprach mal mit einem Bankmitarbeiter, der sagte so, von Zeit zu Zeit kommt bei Ihnen eine ältere Dame zur Bank. Die meldet sich schon vorher an, die kündigt alle Konten und dann lässt sie sich an diesem Tag alles auszahlen, was sie besitzt, alles. Und dann schaut sie sich das an und freut sich drüber und dann zahlt sie alles wieder ein. Sie wollte nur mal schauen, was sie denn, wie das aussieht, was sie hat. Wenn wir das mit Gott so machen würden, mal sagen, lass mich doch mal schauen, was ich so bei dir habe, was ich besitze. Gut, das geschieht ja nicht. Wären wir wahrscheinlich erstaunt, was da alles herauskommt. Aber das Wesentliche ist nicht das Sehen, sondern das Geschehen, dass etwas damit geschieht. Nicht nur, dass ich weiß, was ich habe. Es ging hier darum, es geht um Zuwachs, ein modernes Wort, um Vermehrung des Kapitals. Das Kapital, was wir haben, ist nicht nur das Talent, dass ich musikalisch bin oder mathematisch begabt oder logisch denken kann, sondern dass ich ewiges Leben habe, genauso wie Jesus auch ein Kind Gottes bin. dass ich Zugang zur Liebe Gottes habe, zu seinen Zusagen, zu seinem Wort und dass ich das Ganze bereit bin zu investieren. Investieren in andere Menschen unter der Führung Gottes. Herr Jesus, danke, dass du uns viel anvertraust. Du siehst, wie wir uns manchmal darüber sehr freuen, ein andermal gar nicht richtig begreifen, dass wir offene Hände haben können für dich und auch offene Herzen. Leite uns, dass wir da weiterkommen in deiner Führung.